Ja, lieber Christ, danke für deine liebevollen Worte vorhin, auch für das Gebet, aber besonders, dass wir ein bisschen warm geworden sind miteinander. Ich hatte wirklich Sorge. Ich habe noch nie eine Predigt ohne vorher ein Lied oder zwei Anbetungslieder gehabt. So habe ich mir die Frage gestellt, wie wird das auf leeren Magen wirklich ankommen? Aber jetzt ist ja alles gut und wir können direkt, ganz, ganz direkt loslegen. Ihr seid ja mitten in einer Predigtserie Jesus leidenschaftlich nachfolgen. Und heute am Palmsonntag haben wir das Thema, ich kann das wegtun, haben wir das Thema, es war das Thema leidenschaftlich beten, leidenschaftlich dienen, leidenschaftlich den Herrn Jesus bekennen, was nicht ganz einfach ist in unserer Zeit. Wir sind Exoten mit unserem Jesus. Und jetzt Jesus leidenschaftlich nachfolgen. Ich habe ja auf eurer Homepage ein bisschen gespickt und habe gesehen, dass euer Auftrag lautet, Menschen darin anzuleiten. Jesus, und jetzt machen wir die Klammer auf, leidenschaftlich Klammer zu, Nachfolger von Jesus zu werden. Leidenschaftliche Nachfolger von Jesus. Wir haben für heute den Text aus dem Markus-Evangelium, Kapitel 9, ab Vers 30 bis 35. Ich lese uns einmal den Text. Der passt gut zu unserem Sonntag, wo Jesus in Jerusalem einzieht, um dann am Kreuz von Golgatha sein Leben für uns zu lassen. Dann lehrte er seine Jünger und sie gingen von dort weg und zogen durch Galiläa. Und er wollte nicht, dass es jemand erfuhr. Das ist Jesus mit seinen Nachfolgern, mit dieser kleinen Gruppe von 12 Menschen, die er um sich geschart hat, um sie ein Stück vorzubereiten, um sie zu trainieren, um sie zu seinen Nachfolgern zu machen. Also sie, das ist jetzt Jesus und diese Gruppe. Später waren das die berühmten Apostel. Berühmt oder nicht, so gut wie alle sind innerhalb von 30 Jahren zwischen 33 und 60 oder bis 90 nach Christus den Märtyrertod gestorben. Es waren ja die Pioniere dieser Verbreitung des Evangeliums. Dann lehrte er seine Jünger und sprach zu ihnen, der Sohn des Menschen wird überliefert in der Menschenhände und sie werden ihn töten. Und nachdem er getötet worden ist, wird er nach 3 Tagen auferstehen. Sie aber verstanden die Rede nicht. Kein Wunder, sage ich mal, kein Wunder. Sie verstanden die Rede nicht und fürchteten sich, ihn zu fragen. Und sie kamen nach Kapernaum und als er im Haus war, fragte er sie, was habt ihr unterwegs besprochen? Sie aber schwiegen. Sie hatten nämlich auf dem Weg miteinander darüber gesprochen, wer der Größte sei. Und er setzte sich, rief die 12 zu sich und er spricht zu ihnen, wenn jemand der Erste sein will, soll er der Letzte von allen und aller Diener sein. Ein Blick auf diesen Text. Jesus lehrte seine Jünger. Und wir denken, wir wären gern dabei gewesen, oder? Ich wäre gern dabei gewesen. Hätte ich es verstanden? Was war der Inhalt seiner Unterweisung? Der Inhalt war folgender. Der Sohn des Menschen wird überliefert in der Menschen Hände. Wer? Der Sohn des Menschen. Die Bezeichnung, die der Herr Jesus am meisten für sich in Anspruch genommen hat, war nicht Herr, war nicht Gott, war schon gar nicht König, sondern Sohn des Menschen. Das ist menschlich. Und das ist herausfordernd. Gemeinde Jesu, Kirche, auch im 21. Jahrhundert, darf ein Ort sein, wo Mensch sein gelingt, wo du Mensch sein darfst. Mit Jesus fängt echtes Menschsein erst an. Menschen können einander beißen und fressen. Aber Jesus ist der Menschensohn, der uns zeigt, wie Menschsein tatsächlich gelingt. Und das macht Mut, sein Leben zu betrachten. Ich liebe diesen Ausdruck, der Sohn des Menschen. Der Sohn des Menschen wird überliefert in der Menschenhände und sie werden ihn töten. Und nachdem er getötet worden ist, wird er nach 3 Tagen auferstehen. Sie aber verstanden die Rede nicht und fürchteten sich, ihn zu fragen. Das muss man kapieren, was der Herr Jesus hier sagt. Dass er nach Jerusalem geht, er der Sohn Gottes, um dort sein Leben zu lassen. Das ist das Zentrum des Evangeliums, dieser frohen Botschaft. Und diese Botschaft hat wirklich eine Kraft, Menschen glückselig zu machen. Menschen, die schwach sind, die durch und durch verdorben sind. Ich rede von mir. Die Wunden und Narben haben. Er kann so einen Menschen glücklich machen. Und es hat Kraft. Dieses Evangelium ist die Botschaft von ihm. Der Apostel Paulus, im Neuen Testament geht es immer um dieses Evangelium, immer. Wo immer wir das Neue Testament aufschlagen. Und der Apostel Paulus hat das einmal sehr fast als Definition vermitteln wollen. Was ist das Evangelium? Er schreibt im 1. Korintherbrief im 15. Kapitel, ich lese es nur. Ich möchte euch an das Evangelium erinnern, das ich euch verkündet habe, schreibt er den Korinthern. Und dann sagt er, zu dieser Botschaft, die ich so an euch weitergegeben habe, wie ich selbst sie empfing, gehören folgende entscheidenden Punkte. Jetzt kommt das. Was ist das Evangelium? Christus ist in Übereinstimmung mit den Aussagen der Schrift für unsere Sünden gestorben. Er wurde begraben und 3 Tage danach hat Gott ihn von den Toten auferweckt. Auch das in Übereinstimmung mit der Schrift. Ach so, das ist ja genau das, was der Herr Jesus diesen 12 erklären wollte. Das ist genau das Zentralste von allem. Und ich möchte das bekennen. Es ist eines der schwersten eingängigen Botschaften, dieses Evangelium. Es ist nicht so ohne. Falls du heute das allererste Mal da bist in dieser Gemeinde oder das zweite Mal, danke, das ehrt diese Gemeinde. Es ist ein Vertrauensvorschuss, den du nimmst und du möchtest mehr von Jesus erfahren. Und ich möchte es uns heute so erklären, dass wir es in unser Leben umsetzen können, dass wir diese Sätze, die die Jünger nicht verstanden haben, dass wir sie ein Stück besser begreifen. Was heißt das? Was bedeutet das? Der Herr Jesus ist gestorben für uns. Dort auf Golgatha, an diesem Kreuz. Also das war ja History, das ist Geschichte. Wenn wir dabei gewesen wären, hätten wir uns ein Spreißel einziehen können in den Finger. Das war real. Und so habe ich diese Wahrheiten des Evangeliums heute auf 4 Punkte aufgeteilt. Ich nenne sie Wahrheiten der Erweckung, weil es erweckliches Leben, weil es frisches Leben fördert. In meinem Leben, in unserem Leben, in einem Gemeindeleben. Und das erste an dem Punkt ist das Thema Rechtfertigung. Erste Wahrheit, du bist von Gott geliebt. Du bist von Gott geliebt. Du bist angenommen. Ich bekenne, dass die Wahrheit der Liebe Gottes bei mir nur schwer gelandet ist in meinem Leben. Wirklich geliebt. Es ist eine sehr komplexe Wahrheit von der Liebe Gottes. Warum? Weil wir ja alle, wenn es um das Thema Liebe geht, es mit etwas assoziieren. Ja, wir stellen uns vor, wie Hans zu Hanne bei einem wunderschönen Abendrot vielleicht bei euch hier in Kiel am Meer sagt, ich liebe dich. Aber was sagt er? Was will er damit zum Ausdruck bringen? Fragezeichen. Aber eins sicher nicht. Hanne, du bist das Hässlichste von allen Mädels, die ich da gefunden habe. Weißt du, du bist langweilig. Und so weiter. Das meint er definitiv nicht. Und wir denken, ja, Liebe hat damit zu tun, wie toll wir sind. Gott liebt uns. Na, was soll er anders machen? Das ist sein Beruf, er liebt uns. Und die Antwort ist nein. Er liebt uns, obwohl wir seine Feinde sind oder waren. Wenn wir noch nicht diesen Schritt zum Kreuz getan haben, dann sind wir in Feindschaft zu diesem Gott, auch wenn er uns gar nichts angeht. Das Lied sagt, ich danke dir, dass du mich kennst und trotzdem liebst. Das ist die Botschaft. Die Botschaft von der Liebe Gottes, sie ist so gewaltig und sie ist nicht leicht, morgen und übermorgen, und gerade wenn wir Fehler machen, danach zu greifen, Gott liebt mich trotzdem. Die zweite Wahrheit, wir gehen sie heute noch einmal durch. Wir wiederholen, ich bin ein Freund von Wiederholungen und dadurch prägt es sich uns vielleicht noch mal ein. Zweite Wahrheit, es geht um den Reifeprozess. Das alte Wort ist Heiligung. Wir werden Jesus ähnlicher in seinem Wesen. Und die Botschaft lautet, du bist frei von der Macht der Sünde. Du musst nicht von einer Sünde in die andere, von einem Vergehen und Fehler in den anderen stolpern. Es wird vorkommen. Aber du bist frei gemacht von der Macht der Sünde. Das dritte, Teamarbeit. Du gehörst zu Gottes Familie. Was für eine Wahrheit. Deshalb gebrauchen wir auch untereinander mal das Wort Bruder oder Schwester. Oder im Neuen Testament ist so die Familie Gottes. Du bist Teil der Familie Gottes. Du gehörst zu Gottes Team und das ist ein Winner-Team. Du gehörst zu dem Gewinner-Team in dieser Welt. Sogar wenn du manchmal am Arbeitsplatz ganz alleine bist. Wenn du in der Küche stehst und wenn du in der Nacht zwei, drei Kinder hast, die schreien und du als Vater oder als Mutter aufstehen musst und denkst, was ist das für eine Welt? Du gehörst zu ihm. Und du hast seinen Geist. Du bist Teil von ihm. Es ist so eine kostbare Wahrheit. Und das vierte, du hast Vollmacht. Du bist in dem Herrn Jesus stark. Seine Auferstehungskraft. Nächsten Sonntag feiere ich hier Auferstehung. Ein gewaltiges Fest. Seine Kraft darf von dir erlebt werden. Ich habe ein Beispiel, an dem ich diese Wahrheit des Evangeliums ein bisschen deutlich machen will. Es geht um einen kurzen Ausschnitt aus einem Lebensbericht von Wilhelm Bunz. Wilhelm Bunz wird auch der Bibelraucher genannt. Der hat im Knast 1983, damals war er schon 5-6 Jahre im Gefängnis, hat eine Bibel geschenkt bekommen. Und er hatte ja auch nichts anderes. Er liest diese Bibel Seite für Seite, aber er liest sie nicht nur, sondern wenn er sie gelesen hat, die Seite, dann reißt er das Blatt raus, macht es zu einer Zigarette und raucht sie. Und so qualmt er sich durch das gesamte Alte Testament. Er hat Bahnhof, sagt man das in Kiel, er hat Bahnhof verstanden? Gibt es das auch so? Er hat nichts verstanden. Bis er zum Neuen Testament kommt. Und jetzt möchte ich nur als Klammer sagen, das Alte Testament spricht von der Liebe Gottes. Aber wir finden das nicht so leicht da. Ist auch nicht ganz leicht, das Alte Testament. Aber er qualmt sich durch das Alte Testament durch und kommt zum Neuen Testament und er liest von der Liebe Gottes und die haut ihn um. Diese überwältigende Liebe Gottes, diese unbändige Liebe Gottes für verlorene Menschen. Und er greift danach. Und 1985, 8 Jahre, also nachdem er eingebuchtet war, kommt er aus dem Gefängnis raus. Er wird entlassen und in seinem Buch beschreibt er dann, es ist auch ein Hörbuch, also je nachdem, was man mag, beschreibt er den ersten Abend nach seiner Entlassung in seiner Mietwohnung. Er steht da in der Abenddämmerung am Fenster und schaut auf die Lichter von Nagold runter. Also das ist irgendwo im Schwarzwald. Er schreibt: Wenn ich eine x-beliebige Stadt nachts von oben sah, würde ich zielsicher das Szeneviertel erkennen. In einem kleinen Ort Nagold, sicher keinen Straßenstrich, aber die eine oder andere Spelunke, in der sich zwielichtige Typen rumtrieben und wo man schnell erfahren würde, wo es etwas zu holen gab. Stoff für ihn. Der Kampf beginnt. Soll er zurück in sein altes Leben? Als Drogendealer, als Dieb, da war er ja Profi. Der Drogendealer lässt sich auf seine Knie fallen und fing an zu beten. Und führe uns nicht in Versuchung. Dann bleibt er auf diesem harten Fußboden sitzen. Und dann beschreibt er seinen inneren Kampf. Ich mochte mein Leben noch so sehr Jesus überschrieben haben. Die Versuchungen, die alten Muster, die Gedankenstrudel waren immer noch da. Vielleicht sogar stärker denn je. Wie ein Verdurstender lechzte ich danach, meine Probleme auf die mir vertraute Weise zu lösen. Die Lichter lockten. Aber für heute vertraute ich meinem Retter Jesus. Er würde mir helfen, meine Versuchung zu überwinden. Zumindest heute. Und vielleicht morgen und übermorgen. Und er hat ihm geholfen. Wie war das möglich? Was war die Leistung dieses Wilhelm Bunds? Gar keine Leistung. Er hat seinem Gott vertraut. Er hat nach diesen Wahrheiten gegriffen. Ich möchte es uns sagen, indem wir unser Denken, unser Herz, unsere innere Persönlichkeit kontinuierlich mit diesen Wahrheiten Gottes füllen, verändert sich etwas in unserem Leben. Glaubt mir, was sich anfühlt wie irgendwie eine abgedroschene christlicher Spruch oder Phrase, das ist in Wirklichkeit meine Möglichkeit, in Jesus Christus meinen Weg zu finden durch diese Welt, durch das Chaos dieser Welt und auch meiner Welt manchmal. Du bist geliebt. Kannst du es dir einprägen? Hans-Peter Reuer, der hat das einmal so zum Ausdruck gebracht, er sagt, ich bin als Kind mit dieser Wahrheit aufgewachsen. Jesus liebt dich. Unsere Kinder hören es heute. Das ist gut. Die Frage, die ihn bewegt hat, mag er mich aber wirklich? Mag er mich? Ja, er mag dich. Er mag mich. Und das ist so tröstend. Und weiter, du musst nicht dauernd sündigen. Gottes Geist wohnt in dir. Jesus leidenschaftlich nachfolgen bedeutet, ihn zu denken, mit ihm zu denken, bedeutet zu trainieren. Training. Ich glaube, das, was uns am allermeisten als Christen fehlt, ist gesundes Training. Weder Schach noch irgendwie im Fitnesszentrum, das ist alles gut. Sondern üben, das Richtige zu denken und dann zu tun. Im Alltag, denn richtiger Verstand, der Glaube hat etwas mit dieser Erde zu tun. Jesus ist der Menschensohn, nicht supergeistlich. Das kriegen wir schon hin. Auch keine falsche Leistungsmentalität. Du musst, du sollst. Dallas Willard hat einen Satz formuliert, der ist sehr hilfreich. Er sagt, falsch verstandene oder falsch praktizierte Spiritualität ist eine der Hauptursachen für menschliche Qualen, auch von Christen, und auch Rebellion gegen Gott. Warte nicht passiv auf irgendeine geheimnisvolle Weise, dass Gott dein Leben komplett und sofort ändert. Wilhelm Bund sagt, obwohl ich mein Leben Jesus überschrieben habe, war der Kampf da. Das ist in dieser Welt so. Wir müssen es lernen, wie Jesus zu denken. Jesus-Kultur, sage ich, eine Jesus-Atmosphäre. Das spürt man in einem Raum, in einer Familie. Man weiß sofort, wenn man in eine Familie geht, was für eine Atmosphäre ist da. Und das darf eingeübt werden. Die Atmosphäre einer Gruppe. Und das zu verändern, das ist nicht einfach. Überhaupt nicht. Da hilft Training. Dieser große Manager-Guru hat ja gesagt, also die Kultur, deine Gewohnheiten. Die Kultur wird zum Frühstück die Vorsätze verschlingen. Du magst heute einen richtig guten Vorsatz fassen. Morgen beim Aufstehen wird deine Kultur, das, was dich prägt, geprägt hat, durchkommen. Es sei denn, du übst neues Denken ein. Und jetzt wollen wir uns mal diesen Jüngerkreis ansehen, wie das bei ihm war, wenn es darum geht, neues Denken einzuüben. Zurück zu unserer Folie, oder nicht zu unserem Text, Markus 9, Vers 33. Da waren drei Verse, und ich erzähle sie uns jetzt noch einmal. Sie kamen nach Kapernaum. Das ist ein Ort am See Genezareth. Gibt auch heute noch dieses Dorf. Zu Hause angelangt, fragt Jesus seine Jünger, worüber habt ihr unterwegs gesprochen? Ich kann gar nicht anders, als hier ein bisschen zu schmunzeln. Der Jesus hatte Humor. Auch wenn wir den nicht immer finden im Neuen Testament, aber er hat ihn. Er kommt im Haus an. Die Jünger sind wahrscheinlich etwas später gekommen, sonst würden wir das nicht so lesen können. Er kommt im Haus an und die Jünger kommen zusammen, als Gruppe kommen sie rein. Und Jesus stellt die Frage, worüber habt ihr gesprochen? Warum stellt er denn die Frage? Ja, ich frage, was haben diese Jünger mitgebracht, neben dem Schweiß, den sie hatten? Sie haben eine Atmosphäre mitgebracht. Es ist ein Fluidum. Und Jesus hatte fantastische Antennen, dass er das wahrnimmt. Und dann sagt er, worüber habt ihr gesprochen? Naja, das war muffig, wisst ihr, da war dicke Luft. Und jetzt trifft diese dicke Luft von den Jüngern auf die Jesusluft, diese Jüngerkultur, diese alte Kultur, diese alte Mentalität, wer ist der Größte, wer ist der Stärkste, wer ist der Beste, die trifft auf Jesus, der ihnen kurz vorher gesagt hat, dass er nach Jerusalem geht, um zu sterben. Wahnsinn, oder? Worüber habt ihr auf dem Weg gesprochen? Das ist peinlich, denke ich. Das hätte er ihnen auch ersparen können, oder? Na, sie haben es sich erspart, denn sie schwiegen. Sie haben nichts gesagt. Das ist nur der Kommentar des Evangelisten. Sie schwiegen, denn sie haben auf dem Weg darüber gesprochen, wer der Größte ist. Wow. Diese tapferen Fischer schweigen. Und dann sagt der Text, da setzte er sich, er, Jesus, setzt sich und rief die 12 herbei. Was? Die sind doch da gewesen, oder? Nein, sie waren nicht mehr da. Einer nach dem anderen hat sich verdünnisiert. Die wollten das nicht aushalten. Scham ist sehr schwer auszuhalten. Er ruft sie zu sich. Sie kommen. Und dann sagt er, wer unter euch der Größte sein will, der soll euer Diener sein. Dieses betretene Schweigen durchbricht Jesus mit einer wunderbaren Wahrheit. Mit diesem Evangelium, das sagt, Jesus starb für uns. Lasst uns von ihm abgucken, dass wir nicht immer in dieser Welt Gewinner sein müssen. Dass es auch mal darum geht, zu verlieren, zu leiden, loszulassen. Und seht, Hauskreise sind ein großartiger Ort, wo man das wirklich einüben kann. So ein Gottesdienst, da ist vieles gar nicht möglich, was in einem Gemeindeleben, in Hauskreisen möglich ist, wo man manches aus dem eigenen Leben teilt, wo man aufmacht, wo man füreinander betet, vielleicht miteinander weint und lacht. Macht sehr viel Mut dazu. Diese Jesuskultur brauchen wir. Er sagt, so kann das nicht länger bei euch bleiben. Er durchbricht das. Er hält das aus, dass sie, währenddem er nach Jerusalem geht, dass sie darüber diskutieren, wer der Größte ist. Gemeindeleben kann so eine Kultur widerspiegeln. Nicht perfekt, aber doch immer besser, immer besser. Und ihr seid auf einem guten Weg als Gemeinde. Ich mache euch Mut. Ich habe eine Folie, die ein bisschen zeigt, was bedeutet es, wenn eine Gemeinde eine Kultur hat, die ein Stück vom Evangelium geprägt ist. Wir haben als Gemeinde Gottes Wort. Es ist das inspirierte Wort, es ist fehlerlos. Du kannst dich auf jedes Wort richtig verlassen. Du musst es im Kontext sehen, du musst es historisch einordnen und so weiter. Jedes Wort, es ist zuverlässig. Es ist Gottes inspiriertes Wort, es ist unser Fundament, es ist unser Schatz. Und dann hat jede Gemeinde so das Sichtbare, das Greifbare, das Gebäude, eine Band und da gehört alles dazu, was vielleicht Musikstil und Kleidung und alles Programme, Jugendstunde und so weiter. Und diese beiden Teile haben sehr viele Gemeinden auch in Deutschland gemeinsam, oder? Gottes Wort und Gottesdienst, vielleicht Jugendstunde und alles Mögliche. Und ich frage, was macht den Unterschied zwischen Gemeinden tatsächlich, wenn wir das gleiche Wort und auch am Sonntag so ein bisschen den gleichen Ablauf. Manche haben am Anfang noch zwei Lieder. Ja? Aber im Grunde ist es das Gleiche. Der Unterschied ist das, was hier, das ist das Herz, der Herzschlag, das Wesen der Gemeinde, die DNA der Gemeinde, der genetische Code einer Gemeinde, der so schwer zu verändern ist. Aber vom Evangelium her ist auch das möglich. Und diese Gemeinde hat einen Weg hinter sich, wenn es um die Veränderung auch des genetischen Codes geht. Wir gucken einmal, wie kann so ein Herzschlag aussehen? Gottesfurcht. Das kommt alles aus Apostelgeschichte 2, 42 bis 47, wo das Leben der ersten Christen, der ersten Generation Christen beschrieben wurde. Gottesfurcht. Aber nicht eine Gottesfurcht, die irgendwie Angst macht, wo man sagt, das will ich überhaupt nicht sehen, dieses in Sack und Asche gekleidete Grau in Grau. Da ist Gottesfurcht und Freude und tiefer Jubel. So wie bei euch ein Stück. Freude. Und auch Gottesfurcht. Dann ist eine saubere Luft in Beziehungen. Der Gemeindeblick geht nicht nur nach innen, hat man heute auch mein Lied gesungen, sondern er geht nach außen. Sind heute Menschen da, die das erste Mal da sind? Sind meine Freunde da? Ich habe sie eingeladen. Mein Chef, ich wage es, ihn einzuladen, denn ich weiß, er hört hier das Evangelium. Diese Gemeinde hatte Vision, sie hatte Hoffnung, sie hat das ausgestrahlt. Sie hatte Gebet und nicht nur ein Gebet um die eigenen Wehwehchen, sondern es war ein Frontliniengebet. Herr, gib uns Mut, dein Wort freimütig auszuteilen. Und sie waren lernbereit. Sie hatten Interesse am Wachstum. Das alles kommt von Jesus her. Das alles kommt aus dem Evangelium her. Und seht eine Gemeinde, die Jesus liebt. Es gibt auch das Negativ. Das blende ich heute nicht ein. Aber es gibt toxische Beziehungen in Familien, in Teams, in Gemeinde und so weiter. Es gibt Angst, es gibt so vieles, was gerade das Gegenteil ist. Aber wir gucken jetzt noch einmal und damit gehen wir in die Wiederholung unserer vier Wahrheiten. Wie kann Gemeindeleben wirklich aussehen? Eine Gemeinde, die Jesus leidenschaftlich nachfolgt, die ist auf einem Weg und jeder Mensch ist auf einer geistlichen Reise, ob er ganz weit weg ist von Gott und langsam, langsam etwas von den Wahrheiten sein Leben erfasst, bis er im Kreuz in Jesus dann neues Leben findet und in seiner Auferstehung. Und so haben wir Menschen zunächst, die sind interessiert, sie sind suchend. Ja, ich habe das rechts oben. Sehr gut. Rechts oben suchend. Und wenn ein Mensch dann den Schritt über die Linie macht, dann ist er ein Baby im Glauben. Mit allem, was zu einem Baby gehört. Ist ein Kleinkind. Aber wenn er weiter von diesem Evangelium lebt, von diesen Wahrheiten, dann wird er wachsen und er wird erwachsen. Er wird reifen. Und es gibt noch eine weitere... wir können noch bei der ersten Folie bleiben. Danke. Ich bin jetzt etwas schnell. Ich mache einmal den Rundgang und dann fangen wir es nochmal an. Gereift, das Letzte dann, gereift zu einer Gottesreich-Perspektive. Das heißt, dieser Mensch ist nicht nur erwachsen, sondern er sieht auch andere. Er sieht bis hin andere Gemeinden, er sieht andere Länder vielleicht, er sieht die Not weit über das eigene Gemeindeleben hinaus. Er hat diese Perspektive, es geht nicht nur um mich, auch nicht um meine Familie, noch nicht einmal um meine eigene Gemeinde. Ein wunderschöner Zyklus, ein Reifeprozess. Und ich habe jetzt versucht, diese vier Wahrheiten, die von Lovelace stammen, ich habe es jetzt mal versucht, in diese Grafik einzubauen. Das ist jetzt keine, wirklich sollte kein Korsett sein. Ihr könnt es überall anwenden, die Wahrheiten, aber wir fangen mal an. Du bist interessiert, suchend und die Botschaft, die du hören sollst, du bist von Gott geliebt. Er liebt dich. Lass das auf dich wirken. Greif danach und bekomm neues Leben. Also wenn jemand Jesus Christus wirklich kennenlernt, dann bekommt er neues Leben in seinem Herzen, ewiges Leben. Und er wird zu einem Baby im Glauben. Und dann hört er diese Wahrheit, du musst nicht weiter sündigen. Die Macht der Sünde ist durch Jesus Christus wirklich gebrochen. Das Zweite. Das, was wir bei Wilhelm Bunz gesehen haben. Es wirkt. Und dann das Dritte. Du kommst in ein Erwachsenenalter. Du bist Teil von Gottes Team, du setzt dich ein, du wirst großzügig mit dem, was du hast an Zeit und Kraft und Geld. Und du dienst diesem Herrn nicht aus Leistungsdenken, sondern weil er dich so geliebt hat. Du möchtest in seinem Team sein. Und das Dritte dann gereift zu einer Reichsgottesperspektive. Du hast wirklich auch geistliche Kraft, geistliche Autorität. Du spürst etwas, was es bedeutet, Gegenwart Gottes zu erleben. Und jetzt sagst du, ja, aber das habe ich schon als Baby gespürt. Ich sage, na wunderbar, ist doch gut. Alle Wahrheiten sind für alle reife Stadien gleichermaßen. Das ist völlig in Ordnung. Aber wichtig ist, dass wir in Bewegung sind, ihr Lieben. Und ich habe die Frage, wie viel Prozent, noch nicht, das ist die Frage mit den Prozent, wie viel Prozent wünschst du dir, suchende, interessierte Christen in deiner Gemeinde. was denkst du, was wäre ideal? Welche Zahlen solltest du hinschreiben? Oder vielleicht, wie viele reife Christen hat die Gemeinde in Kiel? Wie viel Prozent würdest du geben? Wer gibt mehr? Was ist ein Ideal? Was könntest du dir vorstellen? Ja, wer hat eine Idee? Oder war das unser Baby? Naja, wenn wir alle wie Jesus sind, haben wir keine mehr Suchenden hier. Ist auch nicht so gut, oder? Ich liebe es, wenn 25% Suchende da sind und 25% Babys und 25% Erwachsene und 25% Gereifte. Also, das ist natürlich das Ideal. Aber Menschen, die suchend sind und wir kümmern uns um sie, wir haben ein Herz für sie, wir beten für sie. Und die Babys im Glauben sind die Besten, die noch nicht Christen rufen. Die sagen, hey, ich hab's erlebt, komm und schau. Und die etwas Reiferen, die fördern die Babys im Glauben. Bitte lasst nicht alles auf euren Ältesten, auf eure Leitung, dass sie nicht irgendwann zusammenbricht, sondern wir alle arbeiten mit. Und seht, es gibt auch das Negative. Und jetzt kommt diese Folie, die uns zeigt, wenn Menschen interessiert sind und suchen sind, irgendwann, wenn sie nicht den Schritt über die Linie tun, dann sind sie wieder weg. Sie spüren die Herausforderung. Ich habe Jugendliche noch in meiner Jugendzeit nach Jugendevangelisationen erlebt. Sie haben geweint und gesagt, ich kann die Entscheidung nicht treffen. Ich habe einen Freund, ich will ihn nicht lassen. Und ich, ja, du kannst ihn halten, triff mal eine Entscheidung für Jesus. Es ist für mich jetzt nicht dran. Aber wann? Schieben wir es nicht auf. Und dann haben wir Babys im Glauben, wenn die drehen sich um sich selbst. Das ist ja völlig richtig. Wir haben einen Nachzügler gehabt, 14 Jahre älter als unsere älteste Tochter. Und ich frage, um wen haben wir uns am meisten gekümmert, wie die Sarah Lisa zur Welt gekommen ist. Nicht mehr um unsere Älteste, oder? Die war dann 14. Dann haben wir uns zuallererst um diese Babys gekümmert. Und das Baby hat sich auch um sich selbst gekümmert. Wisst ihr, das hat immer geschrien, wenn etwas nicht gepasst hat. Das ist das Wesen eines Babys. Es dreht sich um sich selbst. Und es ist ein gutes Recht. Aber es soll wachsen, oder? Und wie tragisch, wenn im jugendlichen Alter das immer noch um mich und mich und mich geht. Und wie, wenn es in einem Erwachsenenalter und wenn es bei uns Christen, wir kommen jetzt weg von diesen Stadien des Lebens und kommen zu unserem Gemeindeleben. Wenn Menschen, die schon 30 Jahre im Glauben sind, sich immer noch nur um sich drehen, und letztendlich Babys im Glauben geblieben sind oder Kleinkinder. Diesen Begriff gibt es im Neuen Testament. Paulus sagt, ihr seid Kleinkinder geblieben. Ihr seid nicht gereift. Ihr seid die Schritte nicht gegangen. Ihr habt das Training nicht gemacht. Das, was Wilhelm Bunsen so schön vorgelebt hat. Herr, ich verlasse mich jetzt auf dich. Ich übe es ein. Und ich reflektiere. Und wenn ich gefallen bin, das ist völlig in Ordnung. Wenn ich einmal an mich gedacht habe, aber dann nehme ich mir Zeit und gucke mit den Augen Gottes darauf und sage, Herr, vergib mir. Und manchmal muss ich mich bei meinen Kollegen entschuldigen und sagen, verzeih mir, es tut mir leid. Ich habe an mich gedacht. Und wenn das passiert, dann wird es diesen Reifeprozess geben. Und seht, bei gereiften Menschen, die wirklich schon eine lange Zeit mit Gott unterwegs sind, es kann sein, dass so manche tragischen Ereignisse bis hinein im Christenleben oder im Gemeindeleben da waren und man wird zu einem Zyniker, das ist dieser letzte Pfeil bei euch, man wird apathisch. Was? Du erwartest, dass Gott noch etwas in Kiel tut? Vergiss es. Menschen wollen nichts von Jesus wissen. Und man wird zynisch. Und ich möchte euch als Gemeinde und auch als Besucher, wenn du hier bist, Mut machen, Gott hat noch etwas vor. Vom Evangelium her, nicht wegen euch und nicht, weil ihr so eine großartige Gemeinde seid, sondern es geht immer, immer um ihn. Gott ist das Subjekt. Und er liebt den Menschen, er liebt diese Stadt, er liebt die Menschen in dieser Stadt. Klammern wir uns an dieses Evangelium, folgen wir ihm leidenschaftlich nach, üben wir es, trainieren wir es und helfen wir uns auch gegenseitig. Ich möchte jetzt das Musikteam nach vorne bitten. Bevor wir diesen Teil des Gottesdienstes, es kommt noch ein wunderschöner, die Zeit der Anbetung und andere Sachen, die wichtig sind, die mit zu einem so einem schönen Gottesdienst gehören. Aber ich möchte jetzt abschließen und wer kann, darf dazu aufstehen. Unser Gott, herzlichen Dank, dass du uns dein Wort anvertraut hast, dass es zuverlässig ist. Und wir wollen dir sehr danken als schwache Menschen, auch wenn wir manches überhaupt nicht kapieren, wie unendlich deine Liebe ist, dann danken wir dir, dass du diese Welt so sehr geliebt hast, dass du deinen Sohn, Jesus Christus, aus der innigen Gemeinschaft mit dir, aus der Trinität, rausgesandt hast in diese dunkle Welt, um Menschen glückselig zu machen und damit wir erleben und erfahren, was es heißt, dich zu kennen. Ein Ziel für unser Leben zu bekommen. Ewiges Leben und eine Kraft. Dafür wollen wir dich demütig anbeten und dich bitten, dass du dein Werk hier weiter tust. In dieser Gemeinde, in dieser Stadt. Dass weitere Menschen nach dir fragen, dich suchen und dich finden. Und jetzt freuen wir uns auf den restlichen Teil dieses Gottesdienstes. Amen.